Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Guten Morgen, guten Tag, liebe Podcast-Gemeinde, zu Folge 14 von Alliteration am Arsch, dem Podcast für angehende Chauvinisten und sympathische junge, Reini, ich weiß nicht, was ich sagen soll heute. Reicht das schon?
Ist so schlimm?
Ich bin traurig.
Du wirkst auch ein bisschen so. Du hörst dich so an, als ob du gerade zu Hause weinst.
Ich weine gerade, ja. Ich sitze gerade hier und weine ein bisschen. Ein bisschen Tränen in den Augen, weil wir haben mal wieder Feedback bekommen über unsere letzte Folge.
Eine Menge positives Feedback,
aber auch negatives Feedback. Und auch, ne, ohne das Bittere ist das Süße nicht so süß. Wer hat das gesagt? Mary Poppins. Und die hat immer recht, Reinhard. Weil mir wurde vorgeworfen, dass ich in einem Satz es geschafft habe, Hörerinnen unseres Podcasts, diesen Podcast für immer Nicht nur die schlimmste Challenge, die schon war, sondern auch die schlimmste Challenge, die überhaupt noch kommen wird, laut Sarah Knappig, für immer versaut zu haben.
Tja.
Weil ich, und jetzt kommt es, meine ehrliche Meinung über Selbstdarstellerinnen bei und Selbstdarsteller, auch männlicher Natur, bei Instagram gesagt habe. Und ich habe dort Worte mit einer negativen Grundhaltung, einer herablassenden Grundhaltung, Schimpfworte benutzt, die diese Frauen so sehr getroffen haben, dass sie jetzt ab sofort wieder den großen Emma-Podcast hören müssen. Was machen wir da?
Nix. Ja, Entschuldigung, aber also ja, ne, tut mir leid, aber wenn jemand irgendwie glaubt, dass ich in irgendeiner Form rassistisch, nationalistisch, sexistisch oder sonst was bin, dann geh bitte weiter. Also es ging um uns beide. Auch wenn irgendjemand glaubt, dass du irgendwie, weiß ich nicht, Sexist oder Nazi oder sonst was bist, so, ey, mal ganz ehrlich, ich habe weder Bock noch Zeit noch irgendwie Energie, mich über sowas aufzuregen. Ganz ehrlich, ich habe zu viel andere Probleme. Weiß ich nicht, wenn ich irgendwie alles andere durch habe, dann kann ich mal anfangen.
Reinhard, du bist der EU-Präsident dieses Podcasts. Du bist wie der Jean-Claude Juncker. Du bist eine diplomatische, du bist wieder.
Weil ich sage, es mir egal.
Genau, weil du sagst, yes. Fuck it. Ihr könnt uns mal, der Basti darf Worte benutzen, wie er möchte. Es gibt Worte, die sind no-gos.
Nein, ich finde es ja auch schlimm, wenn Leute irgendwie tatsächlich sexistisch sind oder tatsächlich irgendwie sowas runterspielen und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, also ich weiß nicht, warum irgendjemand mit mir oder mit dir ein Problem haben sollte.
Ich weiß es auch nicht. Ich nehme das für mich auch in Anspruch, dass ich wahrscheinlich wirklich der Letzte bin, den man sich vorstellen kann, der rassistische
aber
oder
frauenfeindliche Tendenzen hat. Das ist ja gerade das Schlimme, weil du es selber nicht merkst.
Weil ich selber nicht merke, weil ich so ein, du kennst ja auch meine Frau, ist ja ein unterdrücktes Heimchen.
Ja.
Zu Hause die ganze Zeit.
Ja, auch eigentlich ich habe nur, Angst
die
vor ihr.
Die springt. Ja, wir haben beide Angst vor ihr. Also, das muss man einfach mal sagen. Ich bin wahrscheinlich der Podcast-Hörer, ich bin von uns beiden der mit der Abstand am längsten Beziehung, 14 Jahre. Und das basiert unter anderem auch, dass ich meine Frau als komplett uneingeschränkt gleichwertig und in manchen Dingen deutlich überlegen ansehe und dass ich der festen Überzeugung bin, dass jegliche Arten von Frauenfeindlichkeit absolute Scheiße sind. Das können wir jetzt einmal festgestellt haben. Das hindert mich aber trotzdem nicht daran, Frauen, die bei Instagram ihre 22.000 Euro Uhr in die Kamera halten, um 12-Jährige davon zu überzeugen, dass sie jetzt dringend auch eine Uhr von, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Rolex oder sowas, brauchen und dazu einen Chai-Latte-Tee trinken und Gummibärchen essen, die ihre Haarstruktur stärker machen, was sie dann dazu schreiben, Insta-Fotzen zu nennen. Das hat nichts damit zu tun, Frauen zu herabzuwürdigen, weil ich würde das über die Pimmel, also die Typen, die das machen, wie beispielsweise, wer fällt mir ein, Pietro Lombardi macht das auch, der macht auch ständig so Stories, wo er dann irgendwie, weiß nicht, seine Jacke zeigt und darunter steht, wie krass warm die eben im Winter hält und so. Das sind für mich Insta-Pimmel. Das ist überhaupt nicht in irgendeiner Weise sexualisierend gemeint, sondern ich finde einfach, alle die sowas machen, um nun mal die Grundcommunity, die bei Instagram unterwegs sind, und es sind Kinder und Jugendliche, die total beeinflussbar sind, durch diese gequirlte Scheiße, die da aufgeführt wird von so einem Wunderleben, von so einem unrealistischen Wunderleben, davon zu überzeugen, dass sie das auch bräuchten. Und ich verachte diese Leute und dabei bleibe ich auch. Und ich habe, ich kann ja kurz vorlesen, worauf überhaupt meine Wut zurückgeht, Reinhard. Soll ich dir vorlesen, worauf meine Wut zurückgeht?
Bitte.
Innerhalb einer Minute hat es Bastian, also es geht gar nicht um dich, geschafft, einen lustigen Podcast für mich zu ruinieren. Kein Ding, dass Bastian Instagram nicht versteht und damit klingt wie meine Eltern, wenn sie über dieses Pokémon reden. Aber Insta-Fotzen, Viber und Uschi innerhalb weniger Sekunden, nein, eines Satzes, zu verwenden, macht mich traurig und leicht angewidert. Ich brauche das wohl nicht ausführen, warum das Abwerten von Frauen schlecht ist. Wenn ihr eure komische Beleidigungstour gegeneinander spielen wollt, gern, aber lasst die anderen dabei raus. Bisher habe ich diesen Podcast sehr gern genossen, aber sinnloses Beleidigung ohne einen Witz ist unter eurem Niveau. Liebe Grüße, eure Insta-Fotze. Können Sie bitte Ihr Profil verlinken? Ich würde gerne sehen, wie viel Scheitee sie für Bezahlung trinkt. Das ist total okay für mich, wenn Leute diese Meinung haben. Ich bin immer wieder nur damit konfrontiert, dass besonders in letzter Zeit Leute wahnsinnig fein auf Schimpfworte reagieren und wahnsinnig empfindlich. Ich werte doch keine Frauen ab, wenn ich eine Frau Fotze nenne. Genau wie ich nicht alle Männer abwerte, wenn ich einen Typ Arschloch oder Wichser nenne. Das verstehe ich nicht. Bin ich da auch, ihr könnt es mir vielleicht erklären, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, vielleicht bin ich dazu Gelsenkirchen, ich kann es nicht genau sagen, aber
zu Gelsenkirchen trifft es, glaube ich, sehr schön.
Wir kommen halt beide aus Essen und Gelsenkirchen. Das ist jetzt kein Aufwachsen im Freiburg im Breisgau, sondern es ist ein relativ handfester Weg des Aufwachsens, bei dem man durchaus mit Schimpfworten kommt. Ich habe das vor vielen Jahren mal gemerkt, als ich mal zu einer Freundin, mit der ich studiert habe, die aus Emsdetten kam, so im Spaß, als wir spazieren gingen, erzählte sie irgendwas und ich sagte, mein Gott, halt doch mal die Fresse. Das war gar nicht böse gemeint, sondern es war eher so ein liebevolles Tätscheln, dass sie jetzt mal aufhören soll zu quatschen, weil sie redete die ganze Zeit über ein Thema, irgendwas, was sich im Kreis drehte und hörte nicht auf. Und dann hat sie sich an der Straße hingehockt und angefangen zu weinen, weil noch nie jemand sowas Gemeines zu ihr gesagt hat. Die war so Mitte 20.
Ja, das kommt immer drauf an wen du gerätst. Und ich finde es immer sehr schwer, Leute an einzelnen Aussagen zu beurteilen. Also ich finde, man sollte sich ein Gesamtbild angucken oder versuchen, sich ein Gesamtbild zu machen. Weiß ich nicht. Es ist auch immer so, ne, bei der eine fühlt sich dadurch beleidigt, der andere fühlt sich dadurch beleidigt. So.
Für mich ist das aber hier auch, wie ich immer sage, unser Podcast ist ein Kann-Angebot. Das ist hier nicht der große Kreis der Freundschaft, in dem jeder mitbestimmen darf, was gesagt wird. Also natürlich freue ich mich, wenn ihr was schreibt und es ist auch völlig okay, wenn ihr Kritik übt. Aber ich lasse mir doch jetzt nicht den Mund verbieten, weil irgendjemand glaubt, ich ruiniere die Veranstaltung für ihn, indem ich Frauen, Weiber oder Uschis nenne.
Meine Schwester heißt Uschi. Meine, also so viel zum Ruhrpott.
Genau, deine Schwester ist Uschi. Und es tut mir leid, wenn ich manchmal über die Stränge hinweg oder herausschlage, dann möchte ich jetzt das wirklich ernsthaft auch formulieren. Also wenn ich irgendjemanden angreife, ohne dass ich das beabsichtige, dann tut es mir leid, aber zum Beispiel meine Haltung zum Thema Instagram und Menschen, die sich dort profilieren, ohne irgendeinen Wert zu erschaffen. Zum Beispiel sehe ich die Erschaffung dieses Podcasts, den wir ja kostenlos anbieten, auch als einen Wert an. Wir geben den Leuten irgendwas, wir wollen nichts von ihnen. Aber die Leute, die irgendwie 17 Euro teure Gummibärchen fressen, sich dabei fotografieren, wie sie 3 Stunden lang auf so einem Bärenfell rumhocken, finde ich halt einfach scheiße.
Werbung ist immer, Ich find's eklig, wenn man eine Community, die einen in irgendeiner Form, gerade so bei Podcasts, bei Instagram wahrscheinlich genauso, irgendwie so, wo man so ein freundschaftliches Verhältnis aufbaut, wenn man die irgendwie quasi verkauft. Ne? Also wenn man denen irgendwie ein Produkt präsentiert, das wofür man halt bezahlt wird. Es ist eine andere Geschichte, wenn ich irgendwie zum Beispiel sage, hier, ich war, was weiß ich, letzte Woche bei Maredo essen und habe das beste Steak, was ich je in meinem Leben gegessen habe, gegessen. Das wird nicht passieren, aber selbst wenn es so wäre, wäre das halt was anderes, weil ich dafür nicht bezahlt werde. Und sobald ich mich für irgendetwas bezahlen lasse, ist es sehr schwer zu trennen, wofür ich bezahlt werde und Werbung mache oder was ich wirklich empfehlen möchte, weil ich davon überzeugt bin oder es gut finde. Werbung in Podcasts, das haben die Agenturen auch so langsam mal für sich entdeckt in den letzten 2 Jahren, dass Podcast halt ein Medium ist, wo eine Menge Leute erreicht werden und vor allem, wo der die Qualität des Kontaktes sehr hoch ist. Das ist halt was anderes, wenn dir jemand 2-3 Stunden die Woche zuhört, als wenn er mal kurz irgendwo auf Facebook einen Werbebanner sieht. Das haben die mittlerweile auch erkannt und wir haben bei Methodisch Inkorrekt auch schon mittlerweile echt viel Werbeanfragen bekommen, ob wir Werbung machen würden. Und das, was am häufigsten angefragt wird, sind sogenannte Native Ads. Weißt du, was Native Ads sind?
Nein.
Native Ads sind Werbung, die vom Podcaster, also von demjenigen, der halt das Medium nutzen erschafft, selber einspricht. Das heißt nicht ein Werbespot, einen vorproduzierten, den du irgendwo reinhämmerst, sondern
wie vor dem Podcast würde dann kommen, dass wir dann sagen, Müllermilch, schmeckt.
Nicht mal sowas, sondern am liebsten ist den Werbetreibenden dabei oder den Agenturen, wenn das wie eine Empfehlung klingt, also gar nicht so sehr als Werbung zu erkennen ist. Sowas wie, ich habe hier mal die Casper-Matratzen ausprobiert, also das, was in amerikanischen Podcasts sehr viel Werbung macht, Casper-Matratzen und in manchen deutschen auch, dann sagst du so, ja, hier, ich habe mal die neue Matratze von Casper ausprobiert, haben die mir halt angeboten, konnte ich mal ausprobieren. Ich darf echt gut darauf seit 3 Monaten, kann ich empfehlen. Weißt du, sowas.
Reinhard,
das ist ekelhaft, oder?
Ich möchte jetzt schon festlegen, dass ich das absolut widerlich finde. Und jedes Mal, wenn ich auf meiner Casper-Matratze liege, denke ich darüber nach, wie andere sich dafür bezahlen lassen können, dieses fantastische Produkt, das ich mit ganzem Herzen und ohne jemals dafür bezahlt worden zu sein, unterstütze. Was für eine Wichs-Scheiße.
Ja,
darf man also, Wichs-Scheiße noch sagen oder habe ich jetzt Wichse beleidigt?
Ja.
Es ist wirklich, es macht mich wahnsinnig. Ich habe keine Lust auf politische Korrektness in einem Podcast. Und Native Ads einfließen. Wenn ich dir von Diablo erzähle, hier in diesem Dings, kriege ich von Nintendo bedauerlicherweise kein Geld dafür. Sondern ich würde es, also wenn die Bock haben, mir Geld dafür zu geben, dass ich positiv über was spreche, worüber ich sowieso schon positiv spreche, sollen sie doch, weil ich dahinter stehen kann, weil ich sage, ich benutze dieses Produkt, ich habe Spaß daran, es ist okay für mich. Ich bin auch nicht gegen Werbung grundsätzlich.
Nee,
ich bin nur gegen diese widerliche Ansprache, die da mit drin ist.
Leute,
habe ich euch schon gezeigt,
okay,
was ich Tolles wieder mit meinen Haaren machen kann, weißt du, das ist einfach...
Also ich finde Werbung an sich auch okay, wenn man zum Beispiel sowas macht wie, ich glaube, Lage der Nation macht das so, so nach der Variante so, diese Folge des Podcasts wird euch präsentiert mit Unterstützung von, was weiß ich, Froster, Blizzard oder sonst was.
Das hat
Vielen
Dings
Dank
jetzt
dafür.
Sogar, ne? Fest und flauschig, da kommt jetzt auch unterstützt von so und so. Und da habe ich auch gedacht, ernsthaft, die Jungs, ihr jetzt, okay.
Ja, die brauchen das eigentlich nicht. Also
nee, die brauchen das eigentlich auf gar keinen Fall.
Aber ich weiß,
wenn jetzt hier vor ein 10-sekündiger Spot laufen würde, in dem gesagt würde, dieser Spot wird, also wenn es jetzt nicht ausgerechnet irgendeine Nazi-Organisation ist, sondern das hier wird unterstützt von Greenpeace. Na gut, die werden kein Geld für, aber verstehst du? Sowas, wo ich sage, da kann ich mich mit identifizieren, das sind jetzt 10 Sekunden, damit kann ich leben. Warum liken 1 Million Leute den Quellekatalog? Das ist ja nichts anderes als der gelebte Quellekatalog. Da steht eine Uschi. Oh Gott, ich habe schon wieder gesagt, Rainer.
Ich komme immer noch nicht drüber weg, dass uns jemand Sexismus und Rassismus vorwirft.
Und das noch nicht mal mit der Begründung, dass wir jede Folge mit Pornodialogen beginnen, wo Leute mit ihrer eigenen Familie bumsen, sondern weil ich das Wort Insta-Fotze benutze.
Ja, komm. Halten wir an dieser Stelle mal fest.
Machen Sie da in meinem Garten?
Wir möchten uns an dieser Stelle
Menschen,
davon...
Oh, Menschen, die Sex haben. Nee, was sagst du nochmal? Da wird gefickt in meinem Garten. Reini, ich glaube, wir verlieren gerade auch die Kern-Community, weil die Kern-Community sind ähnlich wie wir übergewichtige Männer mit Sprachfehlern, die uns hören, denen das sowieso egal ist, die währenddessen jetzt gerade einen Pornhub-Stream mit 3 geilen Asiatinnen laufen haben, um
das
so durchzukommen.
Also das muss einem ja nicht mal egal sein, aber man kann auch mal auf dem Teppich bleiben. So,
ich finde halt
mal
diese Tendenz, weißt du, das Problem ist, dass das Thema politische Korrektness, seit die AfD mal den Satz formuliert hat, die politische Korrektheit oder Political Correctness gehört auf den Scheiterhaufen der Geschichte, hat, glaube ich, Alice Weidel gesagt.
Oh Gott.
Ja, mir würden andere Sachen einfallen, die auf den Scheiterhaufen gehören, aber das Problem ist, dass du natürlich dadurch, dass du selber diese Position kann ich zu einem gewissen Maß ja sogar unterstützen, nur in eine völlig andere Richtung. Political Correctness heißt nicht, die Pogromnacht ins
Bagatellisieren.
Lächerliche zu ziehen oder bagatellisieren, den Holocaust zu bagatellisieren. Das hat nichts mit Politik, das hat was mit Menschlichkeit zu tun. Und dass man Rückgrat hat und dass man nicht einfach ein Ab, dass man nicht einfach menschlich abschauen
Arsch- soll. Also mir hat eine Hörerin, die uns häufig immer viel schreibt, bei Minkorrekt geschrieben, dass irgendwie sie das nicht gut findet, dass wir das mit den Flüchtlingen so runterspielen. Die sind ja schon ein Problem. Und da habe ich auch geantwortet. Du hast kein Problem mit Flüchtlingen, du hast ein Problem mit Arschlöchern. Ne? Also.
Ja, aber
rede ich leider habe ich gemerkt, da rede ich auch gegen eine Wand, aber
ja, natürlich werden auch die beiden betreffenden Damen, die uns jetzt, oder vielleicht war jetzt sogar ein Herr dabei, die uns jetzt geschrieben haben, da auf unserer Podigee-Seite, werden jetzt auch sagen, das ist ja die falsche Haltung, oder werden nochmal einen Sermon darunter verfassen. Ich kann aber nicht mich reglementieren in einem Maße, dass es so politisch korrekt wird, dass ich mich eingeschränkt fühle in dem, was ich eigentlich sagen möchte. Und ich habe niemanden persönlich beleidigt, ich habe jetzt niemanden rausgepickt und gesagt, der und der, sondern ich habe über eine ganze Gruppe von Menschen gesagt, nämlich die Insta-Werbenden, die Influencer, die ich einfach gemeinschaftlich ablehne. Ob ich das zurecht tue oder nicht, sei mir mal überlassen so, das muss man ja nicht gut finden. Man kann ja von mir aus all diese Seiten den ganzen Tag liken und sagen, wie geil man das findet. Aber ich tue das nicht. Und ich finde, dieser Podcast dient ja dazu, dass wir uns beide über was unterhalten, zu dem wir eine Meinung haben. Und dass ich diese Meinung jetzt nicht immer in dem Korsett sprachlicher Korrektheit formuliere, das macht diesen Podcast gerade mal spannend. Weil sonst würde sich hier, wäre es einfach furzi langweilig. Boah, Reini, jetzt haben wir schon so reingepowert, ne?
Das ist schlimm, ne?
Jetzt muss ich aber, glaube ich, erstmal eine Red Bull Cherry trinken. Die mag ich besonders gerne. Ist dir mal aufgefallen, dass eigentlich nur Assis Energy Drinks trinken? Trinkst du Energy Drinks? Also bist du so einer, der zwischendurch mal am Computer sich einen Red Bull holt und sich hinsetzt und Energy Drinks trinkt?
Nein, aber ich kenne eine Menge Leute, die das tun. Also ich kenne eine Menge Leute, die Energy Drinks trinken und ich weiß nicht, wenn du sowas wie Mate dazu zählst, dann würde ich das...
Nein. Ich sprach nicht von Mate. Ich sprach von diesen klassischen, sowas wie Monster und wie heißt es mit R nochmal, weiß ich jetzt nicht.
Relentless oder so?
Relentless und so ein Zeug.
Ja, tatsächlich.
Und das also, entweder, es gibt zwei Arten von Leuten, die das machen. Entweder Leute, die wirklich unter hartem Berufsstress stehen, also so Bürohengste oder so Monsterprogrammierer, da kommt der Name schon drin vor, oder halt wirklich so, also ganz oft, wenn ich zum Beispiel, ich war letztens, hab gedreht am Nürburgring und dann kam da so eine Schrauber-Crew, das waren nette Jungs, aber die waren schon so ein bisschen einfacher so, ne? Das sind so Leute, die irgendwie einen Großteil des Tages im Motorraum liegen und auch nicht so viel, einfach so ein bisschen bodenständiger, nennen wir es mal so. Und die haben alle am Stück die ganze Zeit nur Energy-Drinks gesoffen. Ich trinke das Zeug nie. Ich finde es auch höchst bedenklich, weil ich glaube, also eine schlimmere Chemie kann man sich eigentlich nicht reintun, oder?
Ach, also ich finde das jetzt auch nicht schlimmer als eine Cola oder ähnliches. Also ich trinke gelegentlich auch tatsächlich gerne Energy Drinks.
Wirklich?
Ja, damit ist dein Bild zerstört.
Damit ist mein Bild
also,
zerstört.
Also weiß nicht, auch gerade wenn ich irgendwie, wenn ich im Auto nach Leipzig oder nach Berlin fahre oder so und weiß, ich sitze jetzt 7 Stunden im Auto,
dann trinke ich auch
zwei
Energy
Red Bull
Drinks.
Ein oder so.
Das tue ich auch, aber ich meine jetzt einfach so als Tagesgenuss.
Ja,
ich habe mal gelesen, dass H.P. Baxter nur Red Bull Wodka trinkt.
Also
ausschließlich.
Ich trinke das Zeug.
Seine Musik eigentlich ganz gut, nicht?
Es gibt eine Menge Leute, die das mögen. Also,
oh Gott,
das,
die Mails kommen rein.
Bei mir liegt das eher daran, dass ich generell nicht so, so süß, also Softdrinks, ich trinke keine Softdrinks mehr oder so gut wie keine. Höchstens mal irgendwie so eine, irgendwas Zuckerfreies, so Pepsi Max oder so. Ansonsten trinke ich halt Wasser oder Bier. Also, ne?
Reinhard, nach dem deutschen Reinheitsgebot.
Ja, Wasser oder Bier.
Wasser oder Bier.
Und,
morgens um 7:30
Uhr
Müsli und Bier.
Neuerdings versuche ich ja auch Wein zu trinken. Das
gelegentlich
das passt
mal. Aber nicht.
Du bist einfach
ein klassischer Biertrinker, Reini.
Gelegenheit kommt.
Du bist ein Biertrinker.
Wir werden sehen. Du kommst mich ja morgen besuchen. Wir nehmen ja wieder an einem Mittwoch auf.
Wir nehmen wieder, der Mittwoch ist unser Tag.
Ja, wir könnten eigentlich auch schon einen festen Termin für Mittwoch mal reinhauen, oder?
Ja, aber mein Leben wird ja jetzt wieder unregelmäßig durch die Tour, weißt du?
Ja. Du bist ja morgen zur Lesung, also wenn die Leute das hier hören, vor etlichen Tagen bei der Lesung in Landau gewesen.
Die war gut, nicht?
Ja, die war super.
War ausverkauft. Super, ja.
Ja, oder
und das, die Buchhändlerin also, war so nett, euch auf die Gästeliste zu setzen und mir die beiden Karten für euch von der Rechnung abzuziehen.
Echt?
Hat sie mir schon geschrieben, ja. Das läuft ein bisschen anders im Bereich Landau als so in anderen. Aber das ist doch völlig okay. Ja,
ist doch
das bezahle ich dann gerne für dich, damit du reinkommen kannst.
Ja, ist doch schön. Aber, hallo, wir haben die Karten reserviert und würden die auch bezahlen.
Reinhard.
Das würden wir tun.
Du wirst nie bei einer Veranstaltung von mir bezahlen.
Oh, das ist ja nett. Übrigens, das Hotel, in dem du bist, hat eine Weinbar.
Das Hotel.
Beim Frühstück.
Das hat eine Weinbar. Ja, und da willst du dich dann hinsetzen, obwohl
Nein.
du keinen Wein trinkst.
Aber. Nein, das... Ich wollte es nur anmerken, also Hotels haben hier Weinbars.
Weinbars? Also im Endeffekt eine Bar wie jedes andere Hotel? Oder
ja, mit Wein, mit einer großen Weinauswahl.
Ach so, also die haben nicht nur zwei Weine, sondern ganz viele
Weine. Nee,
Wein.
Die haben eher so 20 oder so.
Okay, da können wir uns eher, aber du bist ja nicht dafür da, ne? Du willst ja nicht.
Es kommt drauf an. Also ich habe ja jetzt letztens auch mal Wein getrunken, den ich trinkenswert fand, als ich Wein für die Hochzeit probiert habe.
Ach, stimmt, du musst...
Ja. Was heißt hier, ich muss, ich will?
Nein, du musst heiraten, aber du musst natürlich auch die Sachen vorher ausprobieren, die ihr da kredenzen werdet. Ich habe ja schon so eine Vorstellung, dass das so ein nerdiges Dinner wird, was mit so, so beispielsweise, dass das Fleisch alles so gemacht hat wie bei Deep Space Nine oder so, weißt du, dass so blaue Soße dazu
nein,
gibt und
nein,
so
nein, nein,
und dass dann Kroganer-Filet
das,
dran
das,
steht.
Das Schöne ist, das Catering kommt ganz bodenständig aus Gelsenkirchen.
Was?
Ja.
Warum lässt ihr denn das, ihr heiratet doch, wo heiratet ihr eigentlich?
In Essen.
Ach so, ja, das, ich kann schon sagen, extra Neustadt an der Weinstraße. Aus Gelsenkirchen, wer macht denn das?
Löken, das ist das beste Catering, das ich je gegessen habe.
Ja, die sind gut.
Ja, Löken ist super.
Löken. Achso, ich hab Möken gesagt.
Ja.
Löken.
Nee, das wird nett. Also wir heiraten ja
keiner,
in Essen.
Das war jetzt auch schon
Werbung.
Jetzt müssen wir sagen, dass es auch ganz viele andere tolle Catering-Betriebe in Gelsenkirchen gibt. Aber ich kenne die leider nicht.
Ich
kenne auch nicht Löken.
Nee.
Aber die werden gut sein, wenn du die bestellst.
Nee,
da wird es bestimmt
also
ein paar tolle Buletten mit Senf geben bei euch.
Nee, also ja.
Was gibt's denn? Was hast du denn Feines für uns?
Wir haben es noch nicht so genau geguckt, aber weiß nicht, irgendwie so Spanferkel oder sowas. Mal gucken.
Oh, jeder kriegt ein Spanferkel wie bei Asterix und Obelix. Das ist so eine schöne, das kann ich mir so gut vorstellen. Oh, könnt ihr nicht eine Motto-Hochzeit machen? Du und sie als Asterix, du als Obelix? Und dann kriegt ihr beide, hast du als Kind nie von diesen, also ich habe alle Asterix-Obelix-Bücher gelesen oder Hefte. Und ich habe als Kind immer von diesen Schweinen geträumt, weißt du?
Ja, ich auch.
Und dann habe ich irgendwann, das waren ja Wildschweine, habe ich das erste Mal Wildschwein gegessen mit 12 und fand es total eklig.
Ja, das ging
mir
gar genauso. Ich habe irgendwie Wildschwein-Gulasch gegessen oder so und fand das auch so, nee, dann
das hat
nicht.
Immer so toll geglänzt in den Comics.
Ja, es sah halt toll aus, ne? Und es war auch irgendwie so, das ganze Schwein bestand aus Filet bei Obelix.
Genau, und in Wirklichkeit ist das ein bisschen wie beim Hasen oder bei Kaninchen, das kann ich auch nicht essen. Also nicht nur, dass ich Kaninchen sehr gern mag, aber dieses ganze Knöcher da drin. Kann man die nicht ohne Knochen züchten? Mein Gott, es gibt auch Fische ohne Gräten. Warum soll es nicht Kaninchen ohne Knochen geben?
Jetzt hast du die Tierschützer noch am Hals.
Jetzt ist die Schäde. Oh Gott, dieser Podcast wird von Peter geschlossen. Wenn die sehen, wie mein Hund sich gerade verbiegt wie so eine kleine Katze, Otto, komm her. Papa hat dich lieb. Du würdest dich auch freuen über Kaninchen, die man lutschen kann. Obwohl Otto ist ein Entenesser, so, der frisst sehr gerne Ente.
Ah.
Also Entenfleisch ist das in seinem Futter, dessen Titel ich nicht nenne, weil die noch nicht gezahlt.
Payment
aber
pending.
Aber ich sag's jetzt schon, das macht total gute Haare, wirklich mega gute Haare.
Und wie er glänzt, der kleine Mops.
Scheitel,
ne?
Der hat den besten Scheitel von allen Hunden auf der Welt.
Ich hab dem Kater ja mal so Premium-Futter gekauft. Er hat auch mal Premium-Futter von einem Hörer zugeschickt bekommen und der isst das nicht.
Ein guter Kater aus Essen ist, ey, ja. Reinhard. Ohne Scheiß, der will eigentlich Mäuse, die zur Hälfte mit Kot gefüllt sind.
Das Einzige, was der frisst, ist so ein Billigfutter und Thunfisch.
Thunfisch? Kann man das Katzen so geben, ohne dass das negativ
ist? Nee, das geht ohne Probleme. Das war noch so die Zeit, als Luke und ich noch unsere Männer-WG hatten, also zwei Mann, ne, Kater und
Habt ihr euch
Kater?
Eine geteilt, sei ehrlich.
Da gab es halt Salat, halbe Dose Thunfisch für mich, halbe Dose für den Kater.
Oh Gott. Ich stelle mir gerade vor, wie du so nackt am Boden hockst und in dieser Dose Thunfisch dich mit dem Kater um die halbe Dose Thunfisch prügelst. Reini, wir müssen auch diese Beleidigungstour jetzt sofort aufhören. Wir müssen sofort, weil ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht. Wir beleidigen uns seit 13 Folgen, jetzt ist jemand angegriffen und jetzt müssen wir damit sofort, ich habe gar keinen Bock aufhören, mich zu beleidigen.
Du kannst,
das ist mein Lebenselixier.
Das Thema beschäftigt, also das löst jetzt das Vettermann im Pulli-Thema ab, oder?
Das Vettermann im Pulli-Thema können wir aber auch nochmal aufgreifen, Reinhard, weil das immer und immer wieder zurückkommt. Hör mal, wie groß ist eigentlich, ist deine Liebe zu deiner Katze so groß wie die Liebe ich zu meinem Hund habe? Kann man das in Relation zueinander setzen?
Ich glaube ja.
Für wie viel Geld würdest du deine Katze abgeben?
Gar nicht.
Für 1 Million?
Nee. Nein.
Haha, du hast gezögert. Ich würde Otto für 1 Milliarde nicht abgeben. Niemals.
Ich habe diesen kleinen Kater, seitdem er, ich weiß nicht, ein paar Wochen alt war, er passte auf eine Hand, als ich ihn bekommen habe. Und mittlerweile kriege ich ihn kaum noch hochgehoben, den fetten kleinen Sack.
Oder du bist einfach sehr schwach geworden.
Oder ich bin sehr schwach geworden.
Als ich Otto das erste Mal gesehen habe, da passte er auch, da hat er sich auf meinem Schuh schlafen gelegt. So klein war er. Oh. Aber das ist wirklich, das ist etwas, was man nicht Hundebesitzer nicht nachvollziehbar machen kann. Der Otto ist in der Top 5 Liste der Lebewesen auf diesem Planeten bei mir unter den Top 3. Und damit inkludiere ich Menschen. Also wirklich, ich mag kaum jemanden auf der Welt so gern wie Otto.
Ich glaube, das ist so ein bisschen wie ein Kind, oder? Also jetzt nicht...
Es ist wie ein Kind. Sei einfach mal ehrlich, er pennt bei uns im Bett. Meine Frau und ich kümmern uns ihm, als wäre ein Baby, er ist ein Ersatzkind.
Ein kleines, so zerknautschtes, sehr dummes Kind.
Er ist ein kleines, zerknautschtes, sehr dummes Kind, das...
aber sehr niedlich.
An Hintern rumriecht, aber sonst ist er einfach sehr niedlich und... Das ist also unmöglich, ihn nicht zu mögen.
Und also was ich an Otto geil finde, der ist immer fröhlich irgendwie, gefühlt.
Ja, aber das ist ja so eine Hundeveranlagung. Hast du schon mal einen Hund gesehen, der morgens aufsteht und sagt, nee, heute nicht. Hier können wir nicht mal. Das ist ja das Bedauerliche, was einem, aber das habe ich mal, das saß mit Freunden und wir unterhielten uns über Hunde und dann sagte ich so, ja, auf der einen Seite, ich liebe meinen Hund über alles, ich weiß aber auch, dass der auf mich geprägt ist. So. Weißt du, der ist von Anfang an darauf geprägt, dass ich der tollste Mensch auf dem Planeten bin. Das muss er halt glauben oder nicht glauben. Und das ist halt ganz tief in ihm drin so, also weil er das gar nicht anders kennt. Der ist auf mich geprägt, um mich zu lieben, und bei Kindern ist das nicht so. Und dann sagt jemand, warum ist das bei Kindern nicht so? Denkst du, die haben eine Wahl, ihre Eltern zu mögen? Das stimmt irgendwo auch. Zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist das so.
Es ist halt immer die Frage, wie man behandelt wird oder behandelt. Ne? Ich meine, du schlägst Otto ja nicht oder so. Ne? Ich glaube auch, dass Tiere auch, natürlich kann er auch Angst vor dir haben, ne? Wenn du ihn halt scheiße behandelst, aber das tust du natürlich nicht.
Nee, das würde ich nie tun, ne? Nein, aber ich meine damit, die Zuneigung, die ein Kind zu seinen Eltern empfindet, ist vielleicht gar nicht so weit davon entfernt, weil sie ja auch gelernte Zuneigung ist. Ja, also natürlich ist da eine genetische Veranlagung dazu, und ähnlich wie, jetzt nicht wie bei Gänsen, Gänse orientieren sich ja an dem Lebewesen, das sie zuerst gesehen haben, direkt nach der Geburt. Ja? Das heißt, wenn du Gänseküken aufziehst und die sehen zuerst dein Gesicht, dann folgen sie dir, bis sie erwachsen sind, durchgängig. Bei Kindern ist das ja anders, das ist ja ein Entwicklungsprozess, und am Anfang nach der Geburt sehen sie ja noch gar nicht viel und
die
so.
Lernen.
Die lernen ja auch, in Klammern, sie lernen ein bisschen dich zu lieben, so, ne? Wenn du sie gut behandelst, wenn sie dich schlecht behandeln, aber...
Wobei wir das mit Kindern tatsächlich ja beide nicht wirklich beurteilen können, weil wir beide keine haben. Also zum Beispiel ein guter Freund von mir, mit dem ich lange studiert habe und auch promoviert habe, der ist vor 2 Jahren oder so Vater geworden, und irgendwann fragte ich so, und wie ist das so? Und er meinte zu mir so, boah, ja, ist schon manchmal echt stressig, weil er halt, ne, Kind groß, also ein Säugling zu Hause und seine Dissertation fertig machen, seine Frau genauso. Und der meinte so, du hast manchmal einfach keinen Bock mehr. Du sitzt da, ne, plötzlich das Kind schreit, du hast keine Ahnung warum, ne? Du bist genervt bis zum Anschlag und gehst auf dem Zahnfleisch, dann gehst du halt zum Bett, ne, siehst das Kind da liegen, nimmst das aus dem Bett, hast
und
das auf dem
alles
Arm.
Alles ist wieder in Ordnung.
Genau, und plötzlich ist alles egal. Er meinte so, das ist von der Natur super gut eingerichtet, ne? Dein Gehirn wird einmal mit Endorphin geflutet und ist alles gut.
Ja, ich glaube, so ist es auch, ne? Ich habe gestern, ich war vor ein paar Tagen bei Freunden zu Besuch, habe vorgestern was getweetet, was mittlerweile der meist geteilte und gelikte Tweet ist, den ich je verfasst habe. Soll ich mal vorlesen? Du hast ihn gesehen, ne?
Ja, habe ich.
Bin gerade bei Freunden, die 2 Kinder haben. Der 2-Jährige heult seit einer halben Stunde mit hochrotem Kopf und ist nicht zu beruhigen. Grund, er wollte uns seine Kackwurst zeigen, sein Papa hat sie aber einfach weggespült. mein Bedürfnis nach Nachwuchs wächst sekündlich. Das ist wirklich passiert. Ne? Also das ist, was soll man dazu sagen? So, man sitzt da am Frühstück, nee, es war kein Frühstück, es war Abendessen, und der Kleine steht neben dem Tisch und heult und heult und heult, und man erst versteht man nicht, worum es geht. Und als er dann erklärt hat, dass er uns eigentlich seinen Haufen Scheiße zeigen wollte, war ich nicht mehr zu halten.
Das fand ich
einfach sehr lustig.
Man ist halt stolz auf das, was man selber gemacht hat. Ne?
Das ist genau der Wunsch nach Autonomie. Ne? Der Wunsch nach Autonomie. Oder er hat einen perfekten Brezel gelegt. Eins von beiden. Wenn er das gemacht hat, dann habe ich enormen Respekt vor ihm. Stell dir das mal vor, du kommst da rein und dann hat der Kleine so eine Mona Lisa geschissen. Einen perfekten Kreis. Dann weißt du, dass dein Kind ein Genie ist, wenn es einen Kreis scheißen kann. Otto, würdest du bitte, ein Leser hat uns, nämlich ein Hörer, wir haben ja gar keine Leser,
ein Hörer hat uns ein Spielzeug
für Otto geschenkt.
Oh, echt?
Geschickt. Ja.
Oh, cool.
So ein blaues Ding, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Snubu oder so. Das ist das meistverkaufte amerikanische Hundespielzeug. Keine Ahnung, wie es heißt, ist mir auch egal.
Kann es schießen?
Es kann nicht schießen, es ist eigentlich nur eine Halbkugel, wo man Leckerlis reintun kann, die aber sich immer weiter bewegt. Und da stehen Hunde echt extrem drauf. Also ich kriege Otto nicht mehr dazu, in seinen Wal oder in seinen Oktopus oder seine anderen Spielzeuge reinzubeißen. Er will nur noch dieses blaue Scheißding. Das Problem ist, dass er das die ganze Zeit durch die halbe Bude schleppt und dann auch, weil er unkontrolliert damit spielt, halt auch Sachen umwirft und so.
Oh.
Ja. Oh. Otto, du benimmst dich jetzt, du kommst jetzt wieder hier hin und lässt dir die Runkelrübe streicheln. Sei lieb. Ja, sehr gut. Guter Junge. Willst du dem Onkel Reini mal was sagen? Da, man wird übrigens dezent bescheuert, wenn man einen Hund hat.
Ja, das habe ich gemerkt. Ich habe ja auch mal einen Abend auf Otto aufgepasst und
stimmt.
Das ist schon sehr niedlich.
Als er Dünnschiss hatte.
Richtig,
ne?
Genau. Die spaßige Zeit. Weil du einen Auftritt hattest abends.
Ich hatte einen Auftritt und Nadja konnte nicht. Und dann bist du,
zu der Zeit habe ich ja noch in Köln
auf den Hund aufgepasst. Ja. Genau, als du noch in Zündorf gewohnt hast, hast du auf den Hund aufgepasst, der Dünsche. Das ist Freundschaft,
ja,
meine Lieben.
Ja, das, ne? Man um passt das mal, auf den, ne?
Beleidigungsrode und so. Reini und ich, wir würden uns gegenseitig eine Kugel füreinander fangen. Zwei Kugeln würde ich für den Reinhard fangen. Drei nicht, aber zwei würde ich nehmen. Eine in den Sack, eine ins Knie. Oh. Ich habe gestern, wollte ich die, manchmal, wenn Otto was ganz Schlimmes macht, also wenn er zum Beispiel aggressiv gegenüber einem anderen Hund ist oder wenn er überhaupt nicht hört, dann schmeißt die Leine in seine Richtung. Ich treffe ihn nicht, ich schmeiße deutlichst daneben, aber dann erschreckt er sich und kommt auch sofort. Und dann hat aber meine Frau gesagt, du darfst das nicht machen, du darfst nicht nach dem Hund irgendwas werfen. Ich sage, ja gut, dann mache ich das nicht mehr. Jetzt reicht es, dass ich nur mit der Leine aushole und so tue, als wenn ich sie werfen würde. Und dann stehe ich gestern im Park mit meiner Frau, wir gehen spazieren und ich hole aus und hau mir die Leine selber in den Sack. Aber so richtig.
Und kam Otto zum Trösten.
Ich bin fast ohnmächtig geworden. Du weißt, wie der Schmerz ist. Ich bin auf dem Boden zusammengesunken. Nadja stand neben mir, guckte mich nur so an, so im Sinne von, du Evolutionsbremse, warum habe ich dich geheiratet? Otto kam und leckte an meinem Gesicht, während ich im Stadtpark auf dem Boden liege und au, au, au gemacht habe. Es war so peinlich. Es war zum Glück schon Dämmerung, deswegen waren nicht so viele Leute da, aber so drei, vier haben es gesehen und haben mich angeguckt. Also ich meine, welcher Idiot steht schon im Park, holt mit einer Leine aus, wirft sie dann aber nicht und zimmert sich selber das Leinenende dermaßen.
Sagen wir mal so, ne? In Köln ist das jetzt auch nicht so ungewöhnlich.
Also was ich
dafür Gestalten schon im Park gesehen habe, wenn wir mit dem Hund mal unterwegs waren.
Das stimmt allerdings auch, da rennen viele rum, die es vielleicht gerne mal mögen. Wir hatten früher an der Schule einen, der stand immer im Gebüsch, Ingo Vogel, werde ich nie vergessen. Der war kein Schüler, sondern war schon Mitte 30 und hat an unserem Gymnasium immer an der Tür gestanden und hat gefragt, ob ihm jemand ins Gesicht kacken möchte.
Was?
Ja.
Willkommen in Gelsenkirchen, oder?
Ja, irgendwann ist er dann doch eingesammelt worden.
Ich wollte gerade sagen, holt ihn nicht die Polizei irgendwann mal ab? Also.
Ja, es gibt die Legende, ein Schüler hätte das sogar mal gemacht für 50 Mark. Aber ich weiß nicht, ob diese Legende wahr ist. Ich werde diesen Typen nie vergessen, weil er hatte immer so einen Rastafarian-Hut auf. Er hieß natürlich nicht Ingo Vogel, das habe ich jetzt nur so improvisiert. Er hatte so einen Rastafarian-Hut auf und so ein komisches, weißt du, so ein Jamaika-Hut auf, lange rote Haare, also er sah total wirr aus und stand immer so, ey, hallo, habt ihr Bock, mich anzukacken? Wie bitte? Entschuldige, was für eine Offerte soll das denn sein? Sehr nett von dir, aber heute nicht. Ja, hier, hallo. Klingt wie eine South Park-Episode.
Irgendwie glaube ich langsam, dass deine Kindheit schlimmer war als meine.
Meine Kindheit war schlimmer als die meisten, ja, würde ich sagen. Reini, worüber ich noch mit dir reden wollte.
Was denn?
Nanomaschinen.
Och, ja.
Wie kommst du da drauf? Weil ich letztens was gelesen habe über Nanomaschinen. Ja, über Grey Goo und Nanomaschinen. Und da wollte ich dich fragen, ist das ein realistisches Szenario?
Was genau da dran?
Ja, genau. Ich habe ja die Frage noch nicht formuliert, Rainer. Du musst mir nicht immer reinreden. Ja. Also, um das den Leuten mal ersichtlich zu machen, Nanomaschinen sind Maschinen auf einer solchen Größenebene, also auf Nanometerebene, dass sie sogar zwischen Zellen, beziehungsweise, ja, so wie ich das verstanden habe, also im Körper sich bewegen können. Beispielsweise wird geplant, dass sie Tumore in irgendeiner Weise beeinflussen. Und dann habe ich über einen Wissenschaftler gelesen, der Nanomaschinen baut, die sich aus organischer Masse selbst reproduzieren. Das heißt, die können die Bestandteile, das muss man sich wie so Mini-Roboterchen vorstellen, die sich jedes Mal selber klonen, indem sie organische Masse verarbeiten. Und dann gab es ähnlich wie hier bei dem CERN oder wie das heißt, wo man dachte, dass ein schwarzes Loch entsteht, die Welt verschluckt wird, gab es einen Gegenwissenschaftler, der sagte, wenn das passiert, dann wird das nicht mehr aufhaltbar sein, dass die Nanomaschinen irgendwann so gesehen, so matrixmäßig die komplette Welt mit einer Trilliarde von Nanomaschinen überziehen, mit einer grauen Masse aus Nanomaschinen.
Ja, dazu gibt es ja auch x Science-Fiction-Romane, die in diese Richtung gehen.
Aber ist das ein realistisches Szenario, Rainer?
Nicht so. Also ich würde sagen, nicht so wirklich. Also wenn man sich Nanotechnologie heute anguckt, natürlich kriegen wir es hin, Strukturen so auf Nanometergröße zu machen. Auch einfache, wenn man das sagen möchte, Maschinen oder Motoren, die aus wenigen Atomen bestehen. Aber das ist was komplett anderes als diese Science-Fiction-Variante von irgendwelchen kleinen Robotern, die irgendwas fressen. Das sind halt simpelste Maschinen. Also wir haben gerade, wir haben gestern eine Folge Minkorrekt aufgenommen.
Das heißt ja nicht, dass das nicht noch kommen kann, Reini.
Nö, das nicht. Also klar. Warum?
Ach so, okay.
Das,
50 Jahren sind wir gefickt. Okay.
Nein. Das, ich denke, wenn, also so Nanomaschinen, dass die in irgendeiner Form also so komplex werden, das wird noch lange, lange dauern. Also natürlich, es gab diverse Paper schon von Leuten, die so Mini-Autos gebaut haben quasi. Also so vier Räder und irgendwie ein paar Atome in der Mitte, die dann über irgendwelche super glatten Oberflächen fahren oder so. Aber das ist halt von der Komplexität her bist du so bei Bauklötzen, ne? Und nicht bei Robotern oder Sachen, die irgendetwas in irgendeiner Form steuerbar tun können. Wir hatten gestern ein Thema so über kleine Maschinen, in Anführungszeichen, die so 2 Mikrometer groß sind, um Medikamente im Körper zu transportieren. So was kannst du machen, keine Frage.
Aber ist doch auch schon ziemlich beeindruckend, oder?
Ja, natürlich, das ist super beeindruckend. Also für irgendwie Nanomaschinen gab es auch vor 2-3 Jahren irgendwo einen Nobelpreis. Ich glaube letztes Jahr
Chemie. Glaubst du, dass dann irgendwann so weit sein wird, dass man das wirklich, also in der Medizin, dass man so gesehen denen eine Spritze setzt, wie bei der Reise ins Ich, dann bewegen die sich zum Beispiel an Tumor und machen den unschädlich oder sowas?
Ja, genau um sowas ging es gestern in einem Paper. Die kleinen Partikel oder Maschinen, Anführungszeichen, die da entwickelt wurden, die haben die richtige Form und Größe, um sich im Glaskörper des Auges zu bewegen. Aber das machen die halt nicht von alleine. Also die bewegen oder generell diese ganzen Partikel oder Maschinchen, die man in dieser Richtung versucht zu entwickeln oder baut, die bewegen sich halt nicht von sich aus und suchen irgendwas oder so, das wäre viel, viel zu komplex, sondern häufig ist das so, dass man die dann von außen steuert, indem man irgendwie ein elektromagnetisches Feld anlegt, also ein Wechselfeld und die dadurch irgendwie beeinflusst, dass sie sich fortbewegen oder so.
Okay.
Wir sind da weit entfernt von Maschinen im Sinne von so Robotern. Also simple Maschinen und so molekulare Motoren, ja klar, keine Frage, gibt es, reichlich.
Reichlich
und auch schon lange. Aber wir sind weit davon entfernt, dass du zum Beispiel, man hat ja immer so diese Science-Fiction-Idee irgendwie von Minimaschinen, die dann Materie zerlegen und anders wieder zusammenbauen, quasi so den Replikator. Davon ist man meilenweit entfernt.
Okay.
Ich halte es aber nicht für unmöglich, dass das irgendwann mal gehen könnte. Ja.
Das ist ja schon ein krasser Gedanke, ne? Dass eine Maschine anfängt.
Auf jeden Fall. Also ich finde generell Nanotechnologie ist ein sehr interessanter Gedanke. Also ist eine sehr interessante Sache, weil sich die Eigenschaften von Materie und von vielen, vielen Sachen halt ändern, wenn man die Sachen nur klein genug macht. Also wenn man in diesen Nanometerbereich kommt, weil du irgendwann, eine der Schlüsselelemente an dieser ganzen Nanotechnologie ist halt, stell dir mal vor, du hast vor dir einen Kubikzentimeter Eisen liegen, ne? Oder Gold. Nehmen wir mal Gold. Du hast einen Kubikzentimeter Gold vor dir liegen, ne? So einen kleinen Klotz. Dann sind die meisten Atome von diesem Klotz im Inneren des Klotzes und nur ein geringer Anteil der Atome ist an der Oberfläche. Du kannst mir folgen?
Erklärst du es mir nochmal?
Okay, du hast einen Kubikzentimeter, du hast einen Klotz Gold vor dir liegen, ne? Mit einem Zentimeter Kantenlänge.
Ach so, ja. Und dann sind die Atome, die Goldatome ja.
Der besteht aus Goldatomen, so.
Ja.
Also aus Abermilliarden Goldatomen. Die meisten davon befinden sich im Inneren des Klotzes, also im Balk. Und
das hab
nur
ich verstanden.
Ein sehr, sehr geringer Prozentsatz befindet sich an der Oberfläche.
Ja.
Atome an der Oberfläche verhalten sich anders als die im Material, weil die ja nur an einer Seite Bindungspartner haben und an der anderen Richtung ist halt nichts. Da ist ja die Luft.
Aha.
Oder ähnliches.
Ja.
Wenn man jetzt diesen Klotz immer kleiner hackt und irgendwann in den Bereich kommt, wo diese Goldpartikel nur noch einige Nanometer groß sind, dann ändert sich das Verhältnis. Dann sind plötzlich mehr Atome an der Oberfläche als im Inneren. Und dadurch ändern sich die Eigenschaften massiv. Wenn man zum Beispiel Gold klein genug hackt, also wenn man Gold-Nanopartikel hat, dann sehen die rot aus und nicht mehr Gold.
Warum?
Weil sich genau diese Eigenschaften ändern, weil die halt mit Licht anders interagieren, weil ein Großteil der Atome plötzlich Oberflächenatome sind und nicht mehr welche, die im Balkmaterial sitzen. Weil
das Balkmaterial also, innen drin macht
genau,
nicht ist die Farbe des Goldes aus, sondern nur die Oberflächenatome, oder?
Im Wesentlichen ja. Also so die obersten Schichten. Also aber das gilt nicht nur für Gold, sondern es gilt für alle möglichen Materialien. Je mehr Oberflächenatome du hast, desto anders reagiert das Zeug. Ne? Ich meine, man kennt das ja auch, das Zeug wird reaktionsfreudiger, viel, viel reaktionsfreudiger. Man kennt das ja zum Beispiel wie aus dem Pott vom Kohlestaub. Ne? Versuch mal so ein Stück Kohle, das vor dir auf dem Tisch liegt, anzuzünden. Da musst du schon
einzuatmen.
Nee, anzuzünden. Da musst du schon sehr lange... Da musst du schon sehr, sehr lange ein Feuerzeug dran halten. Kennt man ja vom Grillen, bis mal so ein Brikett richtig glüht, das dauert lange.
Wenn es pulverisierst, dann.
Ja, genau, wenn halt Kohlepulver in eine Flamme. Genau. Ja. Und genau das kommt halt bei der Nanotechnologie.
Manchmal ist es wie bei Jenny und Forrest Gump. Du erklärst die Sachen so, wie dass ich sie verstehe.
Während du Pralinen futterst, ne?
Ich futter keinen. Nein. Ach so, jetzt verstehe ich die Anspielung. Ja. Gott, ich bin wirklich so dumm wie
Forrest Gump. Sehr schön. Ach.
Reini, was hast du für uns diese Woche?
Was habe ich diese Woche? Wo wir bei Werbung sind.
Erzähl uns doch von deinem ersten Mal.
Nein. wo wir gerade bei Werbung
doch,
sind.
Doch, lass uns von unserem ersten Mal erzählen, Reini. Das ist mega lustig. Komm bitte.
Nein. Mein,
oh doch,
Reini.
Ich esse auch dabei Gummibärchen. Komm schon.
Nein. Ich will mir das nicht anhören.
Doch.
Nein.
Das war mega schlecht bei mir.
Ja, bei
dir
nicht.
Vielleicht gibt es Leute, die beim ersten Mal Sex haben und sagen, wow,
das war aber gut.
Echt. Und sie liegt da und denkt, oh mein Gott.
Ich wollte eigentlich gerade was anderes erzählen und du machst mir das kaputt.
Das ist eine geile Überleitung, oder?
Ich bin enttäuscht.
Die Oberflächen.
Genau, mehr Oberfläche.
Die Veränderung von
mehr,
Oberflächenzuständen,
ne?
Bei Goldatomen zu, wie war denn eigentlich dein erstes Mal Bumsen ran? Ja,
super.
Ja,
heute
das ist
heute
ein Podcast
sinkt
für alle
sie
Menschen.
Das Niveau.
Hätte mich aber jetzt doch interessiert. Wir haben noch nie über uns. Das ist übrigens eine Sache, die ich letztens festgestellt habe, dass uns Männern wird ja immer so ein inhärenter Chauvinismus vorgeworfen, dass wir uns nur über Sex und Bumsen und sonst was unterhalten würden. Ich unterhalte mich mit meinen heterosexuellen Freunden null, wirklich null über solche Themen. Also über Schlafen mit ihrer Freundin oder so. Wir haben noch nie über unser jeweiliges Sexleben gesprochen. Es würde mich auch wirklich nicht interessieren.
Nee, genau. Das,
Frauen
das
dagegen
will man auch
sind
gar
extrem,
nicht.
Also ich habe es zufällig mal mitbekommen, Frauen sind absolut explizit. Ich war mal so Beihörer bei einer Party, wo sie dachten, ich penne. Und die hielten sich sechs Frauen über ihre Beziehungen. Meine Frau war zum Glück nicht dabei. Und die haben sich einer Explizitheit über ihr Sexualverhalten mit ihrem Partner unterhalten, wo ich gedacht habe, oh mein Gott. Gott.
Ich glaube, das ist aber ein Ding, das ist jetzt nicht Männer- oder Frauenspezifisch. Ich glaube eher, das geht so in Richtung, wer sich da unterhält, oder?
Ich glaube wirklich, dass Mädels da viel offener sind. Ich glaube, dass Frauen viel eher darüber, ja, der hat so und hier und so. Wir Männer würden das, wir machen das gar nicht. Also, glaube ich. Also, die meisten Männer, die ich kenne, unterhalten sich über sowas nicht.
Das stimmt. Das ist bei, in meinem Bekanntenkreis sehr ähnlich.
Du, Nikolas, sitzt ja manchmal zusammen und tauscht alte Bumsgeschichten auf.
Nein. Nein.
Siehst du?
Nein. Das,
Nikolas Frau und ihr seid ihre Freundinnen, aber ganz bestimmt. Verstehst du? Jetzt kriegen wir wieder E-Mails. Oh, 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 der Revolver ist schon wieder geladen, ey. Ihr könnt das ja mal, schreibt das doch mal in die Kommentare, ob ihr Mädels, ich weiß ja gar nicht, wie der Männer-Frauen-Anteil dieses Podcasts ist. Ich würde sagen, wir sind ein klassischer Frauen-Podcast. Wir reden über Nanomaschinen, über ja. Videospiele, über Pornodialoge. Die Frauen, die uns zuhören, die können ja mal schreiben, ob ihr mit euren Männern auch so explizit, oder mit euren Freundinnen so explizit über ihr wisst schon sprecht.
Die Männer auch gerne. Also, ne?
Das, ja, die Männer können das auch nicht, schreiben, aber die Männer werden alle schreiben, nö, mach ich nicht, hab ich keinen
Bock drauf. Nicht umsonst gibt es so viele Sex-Podcasts.
Ja, aber das ist ja eher dieses Ficky-Ficky, also das ist ja so ein bisschen so, ich habe mir mal einen reingehört, einen der bekanntesten, ist ja unerträglich. Ach, Sex mit verschiedenen Haushaltsgegenständen, was da alles reinpasst. Und halten sich die ganze Zeit, wie sie sich irgendwas reingeschoben haben und denkst so, mein Gott, das ist so, das ist Ohrenmasturbation für 15-Jährige. Wer will denn das? Das ist irgendwie, wenn mein Browser Pornhub sperrt, weil ich auf der Arbeit bin, dann höre ich das. Da ist kein Erkenntnisgewinn für mich. Also es ist nicht so, dass ich dadurch in irgendeiner Weise beeinflusst
werde.
Sondern
vielleicht gibt es Leute, die davon unterhalten werden. Also
ja, unterhalten, aber unterhalten durch explizites Gelaber über Ficken. So, das ist das Ganze, was da passiert. Die ganze Zeit. Und die beiden Damen, die das in diesem Fall machen, müssen ja auch dann bei ihrer 112. Folge immer noch so tun, als wenn das das einzige Thema auf der Welt ist, was sie interessiert. Es geht die ganze Zeit nur um Nageln, Bumsen, auf dem Tisch, auf dem Stuhl, was weiß ich. Das finde ich sowas von öde. Das ist so, als würden wir uns jetzt 13 Folgen lang über Nanomaschinen unterhalten.
Das wäre gut.
Der neue Nanomaschinen-Podcast mit Reinhard Remford.
Das wäre interessant. Nein, also weiß ich nicht. Es ist halt ein Thema, das viele Leute interessiert. Es ist ein Thema, das viele Leute bewegt. Haha. Ich meine.
Ja, aber warum diese Podcasts so erfolgreich sind, ist doch, also erstens, es sind relativ attraktive Frauen, die dort über dieses Thema reden. Das beflügelt, diese Frauen haben dann immer auch Insta-Profile, wo sie sehr, sehr attraktiv dargestellt sind, im Bikini und hier und Oberkörper fast frei und so. Im Endeffekt ist es eigentlich nur ein dauerhaftes Spiel mit der Fantasie der Hörer, so wie bei uns beiden auch, Reinhard. Es ist ein dauerhaftes Spiel mit den sexuellen Fantasien der Hörer.
Sollen wir mal das Thema wechseln?
Ich kann noch mal darauf hinweisen, dass man auf deiner Seite, wenn man unten auf die Verlinkung geht, kann man deinen freien Oberkörper mit deinem DeLorean auf der Brust sehen.
Ich habe übrigens
will gar nicht wissen, wie viele Frauen da Haushaltsgeräte ausgepackt haben in dem Moment.
Lass das nicht meine Frau hören.
Die hat es bestimmt nicht geteilt.
Du bist so ein Arsch. Das braucht sie auch nicht. So. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sage. Jetzt bin ich so
jetzt bist du, total schnell zu kriegen. Das ist voll gut.
Seit unserer letzten Folge habe ich, glaube ich, knapp 200 Instagram-Follower mehr.
Wirklich?
Ja, ernsthaft.
Jetzt bist du ja ein richtiger Influencer.
Ja, Wahnsinn, ne? Jetzt habe ich schon über 1000 Follower.
Über 1000 Follower? Das ja, ist weiß schlecht. Nicht. Firmen für Pantoffeln melden oder so, dass du jetzt mal irgendwie auf einem Bärenfell Pantoffeln tragen sollst, also dann schlag zu, Reini.
Ich weiß nicht, ob Instagram so mein Medium wird. Vielleicht, ich bin ja sonst eher auf Twitter unterwegs und ich weiß ja, so mehrere Netzwerke zu managen ist irgendwie, das artet dann ja irgendwann schon in Arbeit aus.
Ich habe alle drei. Ich muss alle drei bedienen. Das tue ich auch regelmäßig. Wobei Twitter allein durch diesen Podcast auf einmal eine völlig neue Rolle eingenommen.
Bei unseren Hörern.
Ja, es tut mir sehr leid. Ich habe gerade Schokomüsli gegessen. Eine völlig neue Rolle einnimmt. So, weißt du, vorher war Twitter völlig egal. Seit wir alle Iterationen am Arsch machen, habe ich jeden Tag ungefähr 150 Tweets, in denen wir erwähnt werden, was ich wirklich krass finde. Also es ist wirklich viel.
Ja, das also ich glaube, das, was du hast ja vorher mehr auf Instagram gemacht und ich hatte da so gut wie nichts, dadurch mehr Interaktion mittlerweile. Und bei dir ist es, glaube ich, genau die andere Richtung. Du hattest auf Twitter vorher nicht so viel, da habe ich halt vorher mehr gehabt.
Ja, ich glaube, ich habe, während wir Alliteration an den Arsch machen, fast 2000 neue Twitter-Follower bekommen.
Was? Echt?
Ja.
Ja? Hast du so viele?
3400 oder so. Uhu. Ich hatte vorher keinen. Ich habe ja nie was getweetet.
Oh ja, krass.
Twitter ging mir auch immer auf den Sack, weil ich in dieser Begrenzung auf 140 respektive 280 Zeichen. Was ist denn jetzt eigentlich? Sind es 140 oder 280?
Nee, die haben das waren mal, ich glaube, 140 oder 144 oder so. Das wurde, das Limit wurde vor einem Jahr oder so erhöht. Also,
Gott sei Dank. Ja. Jedenfalls kann ich damit nicht umgehen.
Ich finde das ganz nett. Aber,
ja,
aber
bei Gags oder so, die ich ja schreibe, ich schreibe ja eigentlich immer nur lustige Geschichten, dauert es halt manchmal, bis man auf die Pointe kommt. Und da sind halt 280 Zeichen oder 20 Worte irgendwie nicht viel.
Dann ist der Witz zu lang.
Danke, Reinhard.
Oder zu schlecht. So.
Du kommst morgen Abend erstmal zu meiner Lesung und ich werde dich dann auf die Bühne holen.
Bitte. Da kann ich, dann bringe ich mein Buch mit, dann kann ich was aus meinem vorlesen.
Wie lustig wäre das denn? Ja, bring das mit.
Apropos, ja, aber die Leute kommen ja für dich, um dich da zu sehen, nicht um mich
ist
zu sehen.
Ist doch egal, Reinhard.
Ich schicke dir gerade mal ein Bild aufs Handy. Das ist ein Paket, das noch in Köln liegt, das ich abholen muss.
Reinhard, der ist aber groß.
Ja.
Was ist das denn? Das ist dein Buch auf Koreanisch?
Ja, das ist mein Buch auf Koreanisch.
Und warum sieht das Cover so viel besser aus, als das Cover, das Sie hier gemacht haben?
Weil ich nicht drauf bin.
Das ist ja mega. Dein Buch auf Koreanisch.
Ja, ich habe 5 Belegexemplare bekommen. Finde ich sehr witzig. Ich kann nicht mal den Titel lesen. Irgendwas, was da vorne draufsteht, ist mein Name. Aber ich weiß nicht was.
Es sieht aber, also Koreanisch sieht ja auch völlig anders aus als Japanisch.
Ja,
oder so,
ja,
oder?
Ja. Ich habe auch, Ich habe mich ein bisschen gefreut, als ich das gesehen habe. Ich freue mich schon drauf, wenn ich eins in der Hand habe. Und an dieser Stelle möchte ich kurz ein bisschen Werbung.
Was für ein geiles Cover, Reinhard. Mit dieser spritzenden Bierdose.
Ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Das zweite Buch, worüber ich vorher schon viel gelästert und gemeckert habe, ist mittlerweile vorbestellbar.
Wirklich, Reinhard?
Ja.
Das
ist noch nicht geschrieben, aber es ist vorbestellbar.
Es ist vorbestellbar.
Ja,
und damit steht jetzt auffordern, dass
damit
jetzt losgeht.
Und damit steht auch der sowohl der Titel als auch das Cover fest.
Und der Titel ist?
Der Titel ist Die Quantenmechanik des Dixi-Klos und weitere physikalische Erkenntnisse von unterwegs.
Warum heißt es nicht physikalisch korrekter Bierschiss in Anlehnung an dein erstes Buch?
Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch, ich mache mir Titel alles egal, komm. Aber,
ach, Reini, du darfst dich damit auch nicht mehr grämen.
Nee, tue ich auch nicht mehr. Ich schreibe das jetzt noch runter und das so
du
mehr.
Du schreibst das nicht runter, du steckst all deine Energie und Kraft da rein, das beste Buch zu schreiben, das möglich ist.
Das habe ich ja schon. Nee, jetzt wo die Dissertation und so endlich durch ist, kann ich mich dem wirklich mal ordentlich widmen, was ich auch tagtäglich jetzt tue, wenn ich nicht gerade mit methodisch inkorrekt unterwegs bin. Ich freue mich ein bisschen.
Ich freue mich auch für dich, Reinhard. Ich finde das gut, dass dein Leben wieder in die Spur kommt.
Ja, endlich. willst du nicht nochmal was schreiben oder bist du durch?
Reini, ich habe wirklich, wirklich, das klingt jetzt bescheuert, aber ich habe keine Zeit. Ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Wirklich nicht. Also ich bin so viel, guck mal, ich habe allein 150 Termine der neuen
Tour. Ja, ich weiß,
Tour.
Das weniger Tour machen.
Ja, aber das ist einfach, Buch ist so ein unsicheres Geschäft.
Ich weiß. Also du
auch im Verhältnis so wenig finanziell ergiebig. Ich meine, du natürlich mit deinem Bucherfolg.
Ja, das ist Wahnsinn, ne?
Dass du jetzt Neustadt an der Weinstraße komplett gekauft hast, alle Anwohner rauswirfst und die Häuser mit Freunden von dir besetzt und ehemaligen Liebschaften, das finde ich okay.
Das ist ja was, wovon man sich außerhalb der Branche eigentlich so wenig, wenig vorstellen kann. Wenn man nicht gerade irgendwie Simon Beckett oder irgendwie J.K. Rowling heißt,
einfach für den Arsch.
Also, verdient man damit nicht wirklich Geld. Nee, also vor allem
der
Aufwand.
Wenn Leute mir sagen, ich träume davon, ein Buch zu schreiben, dann träum lieber weiter, weil es ist auf der einen Seite sehr schön und ich meine, guck mal, ich hatte das meistverkaufte Buch des Jahres.
Es ist schön, wenn es geschrieben ist, wenn es fertig ist.
Ja, aber
ist.
Es ist auch, die Leute denken halt, du verdienst einen Euro an einem Buch, an einem Taschenbuch. Du verdienst aber keinen Euro an einem Taschenbuch, sondern viel weniger. Viel, viel weniger. Und dementsprechend, rechne es mal aus, ein realistischer Buchverkauf liegt bei 15.000 Stück, wenn du ein halbwegs erfolgreiches
Buch hast. Ja, da muss aber schon, also das ist mehr als ich hatte.
Ja.
Also,
ne? Ich habe eine 750.000 verkauft und trotzdem habe ich lange nicht ausgesorgt dadurch. Lange nicht.
Ja.
Ne? Und das ist.
Ja, man, ne, sagen wir mal, selbst wenn du irgendwie, wenn du 100.000 Bücher verkaufst, ne, und an jedem Buch, sagen wir mal, 50 Cent verdienen würdest, was immer noch mehr ist als.
50.000 Euro.
Ne, also, genau, 50.000 Euro. Dafür hast du da, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder Jahr dran geschrieben. Ne?
Genau.
Und
dann
genau.
Minus Steuer sind es 25.000 Euro.
Ja. Also
ist
minus,
nicht so geil.
Du musst ja Umsatzsteuer und was weiß ich nicht alles abführen. Ich ja, es, also ist jetzt auch nicht, ne, ist, man nagt auch nicht währenddessen am Hungertuch, aber das ist halt, dafür musst du, also um 100.000 Bücher zu verkaufen, musst du schon ein scheiße erfolgreiches Buch gehabt haben. Also da bist du schon in den, in dem oberen Teil der Top 10 der Bestsellerliste, definitiv.
Richtig.
Also bist du irgendwo unter den Top 5. Und das musst du dann eins nach dem anderen, immer wieder, ne, und das ist,
sehr
also,
unwahrscheinlich.
Ich glaube, es gibt ein paar wenige Leute, die tatsächlich vom Schreiben leben können und von dem Drumherum, aber das ist nicht viel. Und das sind auch, ja, weiß
ich. Klar gibt es Lichtgestalten oder Figuren wie Julia Enders hier mit Dame mit Charme. Das hat sich, glaube ich, 9 Millionen Mal verkauft und ist weltweit exportiert worden.
Ja, ja,
die muss ich keine Sorgen mehr machen. So. Auch an die Exportrechte, also die.
Das ist eine andere Geschichte, ne? Aber das, sind das ist wie ein Sechser im Lotto.
Aber sagen wir mal, 100.000 Bücher in Deutschland zu verkaufen, ist extrem unwahrscheinlich. Und selbst wenn man das tut, reicht das gerade mal, um 1-2 Jahre zu überstehen. Und das ist halt nicht so, dass jetzt, das würde dir ja keiner glauben, wenn du es ihm erzählst. Weil die Leute denken, ja, Buch kostet 10 Euro, du kriegst 5 Euro, hast du 5 Millionen Euro verdient. So, das ist leider nicht so.
Das meiste davon, ich glaube, der Löwenanteil bleibt im Handel hängen. Ne? Ich meine, die haben aber auch die größten Kosten. Ne?
Ich weiß nicht, die Hälfte beim Verlag, also es bleibt beim Verlag einiges hängen, es bleibt beim Handel einiges hängen, beim Autoren extrem wenig.
Ja.
Das soll jetzt kein Geheule sein, ist ja trotzdem cool, dass man Bücher schreibt.
Nee, ist super, macht auch Spaß. Also ich bin auch dankbar dafür, dass ich die Gelegenheit hatte, ein Buch zu schreiben. Und ich bin auch super froh, dass ich die Gelegenheit habe, nochmal ein Buch zu schreiben. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du irgendwie mit einem Manuskript rumgehst und das einem Verlag schickst und der dann sagt, oh ja, geil, wollen wir haben, hier verlegen wir oder so. Das passiert eigentlich fast nicht mehr, ne? Sondern das ist irgendwie, weiß ich nicht, die Verlage gehen rum und suchen sich was ins Programm passt.
Das stimmt.
Ja, oder irgendwie durch besondere Situationen. Du hattest ja damals deinen Auftritt bei Wer wird Millionär. Und,
ja, das wäre ohne Wer wird Millionär natürlich nie passiert. Ja. Weder hätte ich ein Buch geschrieben, noch wäre es erfolgreich geworden.
Ja.
Ach, Rani, wie viel, wir müssen, ich muss leider jetzt los. Was machen wir denn jetzt?
Ja, wir sind fertig.
Soll ich unserer Community noch einen Tipp geben, wo sie mal 2,5 Minuten lang sehr lachen können, wenn sie das anmachen?
Bitte, weil wir waren diesmal so ernst und traurig irgendwie.
Wir waren diesmal so ernst und traurig und deswegen empfehle ich euch jetzt.
Wahrscheinlich hassen 100 uns jetzt
Pornotitel in 100 Sekunden.
Oh ja, das ist großartig.
Das ist großartig.
Das ist ein großartiges Ding.
Ich mach's einmal an.
Jetzt muss ich das wieder reinschneiden.
Nee, musst du nicht.
100 lustige Pornotitel in 100 Sekunden. 3, 2, 1.
Doch muss ich, weil es zu leise ist.
Der Pimmel über Berlin. Pornocchio. Star Fake Trooper.
Der Pimmel über Berlin.
Im Körper des Feindes.
Körper des Feindes.
Nee, den gab es ja wirklich. Das war ein Film, ne, oder?
Den gab es wirklich, ja, natürlich. Ja. Aber wenn ihr mal wirklich lachen möchtet, dann macht mal 100 Pornotitel in 100 Sekunden an. Das ist jetzt unsere kleine Empfehlung fürs Wochenende, weil es war so ein ernster Podcast diesmal. Wir haben die Leute so low gezogen, weißt du, die wollen eigentlich nur von uns hochgehoben werden. Die wollen in den Arm genommen werden mit unseren Vulgarismen, mit unseren bösen Worten, die wir so benutzen. Und diese Folge war ja eine ernste Folge.
Ja, wir können nächstes Mal dazu übergehen. Wir hatten ja mal gefragt, worüber wir reden sollen. Und ein paar Leute haben uns ja ein paar Sachen geschickt.
Und wir ignorieren es die ganze Zeit durch.
Ja, ich habe es mir heute extra aufgeschrieben. Du wolltest eigentlich zur Sprache bringen, aber das hat nicht ganz funktioniert. Da waren andere Themen, die sich in den Vordergrund gedrängt haben. Aber das können wir vielleicht bei der nächsten oder übernächsten Folge mal machen. Ne? Also,
in der nächsten Folge gehen wir auf die Wünsche der Community
ein. Ja, bitte. Ein Thema haben wir gestriffen. Es wurde nämlich die Frage gestellt, was ist besser, Tim und Struppi oder Asterix und Obelix?
Natürlich Asterix und Obelix, das gibt es ja gar
nicht. Sehe ich genauso.
Oder? Was ist das? Also bitte, dieses
viel witziger.
Ja, langweiler Comic. Natürlich Asterix und Obelix, bester Comic aller Zeiten, aus meiner Sicht. Also da bin ich wirklich mit aufgewachsen. Ich habe ehrlich gesagt Tim und Struppi nie wirklich gelesen. Ich habe 2 Filme gesehen als Kind, so aus
den 70ern. Genau, von Tim und Struppi habe ich auch nur die Filme gesehen.
Tim und Struppi hatte immer sowas seltsam Ernstes und sowas seltsam Erwachsenes, was du eigentlich nicht willst als Kind. Also als Erwachsener würde ich es vielleicht nochmal konsumieren. Dafür ist es mir dann aber doch wieder ein bisschen zu altbacken. Die Realverfilmung, also die die CGI-Realverfilmung, die es vor ein paar Jahren gab, war richtig gut. Also die fand ich sehr beeindruckend. Gab es von Spielberg vor 5, 6 Jahren, Tim und Struppi.
Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe und den schlecht fand.
Wirklich beeindruckend, also von Aufwand her und so. Ja. Aber Asterix und Obelix steht für mich einfach oben drüber. Da sind so viele geile Gags drin.
Das ist halt witzig,
drin.
Ne?
Und Asterix und Obelix funktioniert für mich auch für über alle Generationen. Also vom kleinsten Kind bis zum ältesten Opa. Die Alten können lachen über Passierscheiben 176a und
A38.
Ja, egal. Ja, Klugscheißer. Und die auf die Anspielung auf die Engländer und die Franzosen. Ja. Und die Kinder können lachen über einfach die simplen
die dummen Römer.
Hau-drauf-Situationen. Genau, ja. Die dummen Römer und die Hau-drauf und dieses aus den Latschen prügeln und so.
Ja.
Also ich würde eindeutig Obelix und Asterix sagen. Stell dir mal vor, es hieß Obelix und Asterix.
Das klingt falsch.
Das klingt falsch, du hast recht.
So.
Hast du mit deiner Frau auch eine Seite, auf der du immer gehst?
Eine Seite? Achso, ich
rechts,
sie links
oder so? Ist
jetzt
nicht wie bei radikalen Moslems, dass sie 10 Meter hinter mir geht, sondern links oder rechts, wo sie geht.
Ich überlege gerade, ja, ich glaube schon.
Ich auch. Ja. Sie geht immer rechts von mir, immer.
Echt?
Und wenn ich mich nach links stelle, also sie links an der Hand nehme, fühlt sich falsch an.
Hm.
Seltsam, ne?
Komisch. Gehst du dann auch immer so leicht nach rechts gebückt? Also so
ich gehe immer leicht gebückt, ja. Ich habe immer eine Zucchini im Po und hindurch zieht sie dann die Leine stramm. Hm. Wenn ich mir nicht gerade selber die Leine in den Sack gehauen habe.
Okay. Ich wollte gerade sagen, ich will nicht wissen, was ihr im Park macht.
Ja. Das war auch wieder so eine dieser Ereignisse. Reini, ich küsse dein Bäuchlein.
Ja.
Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Schön, dass wir uns morgen endlich wiedersehen.
Ja, ich freue mich auch
ganz
drauf.
Aufgeregt, hat er gerade gesagt.
Ja, sehr, sehr. Ich bin tatsächlich gespannt, wie viele Leute zu dieser Lesung kommen, weil du hast ja noch gesagt, beim ersten Mal, als wir dafür geworben haben, dass nicht so rund lief, also nicht so viele waren oder so, ne? Und jetzt ist ausverkauft. Wie viele Leute passen da rein?
120.
Wie, guck mal, ich bringe alleine 8 mit.
Du bringst 8 mit?
Ja.
Wen bringst du denn mit?
Arbeitskollegen von meiner Liebsten.
Haben die Tickets gekauft oder was? Das mussten die doch. Ich wollte gerade sagen, das mussten die doch nicht, aber wenn ich die Buchhändlerin frage, doch, das mussten die eindeutig. Das ist aber schön, die kommen auch, das freut mich. Ja, wie schön.
Ja. Daher, wir sehen uns morgen. Ihr hört in einer Woche wieder von uns.
Ihr hört in einer Woche wieder von
uns. Wenn ihr uns denn noch hören wollt.
Wenn wir bereits vom Political Correctness Podcast abgeschaltet worden sind. Wenn das Internet uns nicht von fernen Kräften entzogen wurde, damit wir böse Botschaften in die Welt senden können, dann hört ihr wieder von uns. Reini?
Ja. Soll ich Stopp drücken?
Nee, also du musst ja noch. Also,
mich noch verabschieden ordentlich.
Wir müssen noch mit einem Superkalifragilisticexpialidetisch enden. Kannst du das aussagen?
Superkalifragilisticexpialidetisch.
Einen schönen Tag euch noch.
Tschüss. Ciao.